4.4.24, Israel im Krieg, Tag 181. So langsam gehen wir auf die 200 Tage Krieg zu. Das ist unglaublich. 200, also knapp 200 Tage Krieg mittlerweile. Also hättet ihr mich am 6. Oktober gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, hätte ich gesagt, niemals. Meine Erfahrung hier in Israel natürlich auch als Sprecher der Armee und überhaupt als Wehrpflichtiger, habe ich halt hier nur kürzere Operationen kennengelernt in den letzten 20 Jahren, in denen ich hier in Israel lebe. Ich meine, die Intifada hat sich über mehrere Jahre hingezogen, aber das ist täglicher Terror, den wir auch heute kennen. Und die Operation vis-à-vis der Hamas im Gazastreifen in den letzten 15, 17 Jahren auch maximal 51 Tage. Und auch mit der Hisbollah war es eine kurze Zeit von 2, 3 Wochen. Und in dem Sinne sind wir heute an einem Punkt angekommen, wo ich echt jeden Tag mich frage, unfassbar, wie es weitergehen soll und wann endlich die guten Neuigkeiten kommen. Weil auch ich als Mensch, vergisst kurz meine Position als Sprecher der Armee, einfach nur als Mensch, als Arie, als Bürger Israels, als Mensch der Welt, wenn ihr so wollt, einfach nur auch mich freue, wenn sich Dinge positiv entwickeln. Und darauf warte ich natürlich jeden Tag. Und jeden Tag zum Glück habe ich auch persönlich Glücksmomente, wenn ihr so wollt. Und einen dieser Glücksmomente, der sich über 2, 3 Stunden hingezogen hat, den durfte ich gestern erleben mit der CDU-Fraktion aus Baden-Württemberg, geführt von Manuel Hagel, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Landtag, und ihr habt eventuell das Gespräch gestern gehört. Es war ein sehr, sehr entspanntes, ehrliches und positives Gespräch, und ich kann einfach nur zusammenfassend sagen, dass ich mir sehr viele Manuel Hagels wünsche in Deutschland, die so eine klare Sicht haben auf Dinge in Deutschland, Dinge im Nahen Osten, Dinge, die natürlich auch Israel und die Juden betreffen und überhaupt. Sage ich jetzt mal so zusammengefasst, Krieg und Frieden, Liebe und Hass, Gut und Böse. Wir haben natürlich über den Podcast hinaus ein sehr, sehr intensives Gespräch gehabt. Nicht alles hört man im Podcast. Und auch viele der Teilnehmer der CDU-Fraktion, mit denen ich gestern im Smalltalk noch gesprochen habe, während ihres Besuches sowohl in einem der angegriffenen Kibbuze an der Grenze zum Gazastreifen, als auch da, wo das Nova Musik Festival stattgefunden hat und heute natürlich eine Art, ja, wenn ihr so wollt, Ausstellung dort ist, mit sehr vielen Fotos von ermordeten jungen Frauen und Männern. Und das ist ein sehr, sehr trauriger Ort, der eigentlich am 6. Oktober bzw. am 7. Oktober morgens bis 6.30 Uhr in der Früh ein Ort der Feier war, ein Ort des Friedens war, ein Ort der Liebe war. So viele Menschen, die wirklich auch im Friedenslager, wenn ihr so wollt, aktiv waren. So viele Menschen, die sich eingesetzt haben für Brückenbau, für Vertrauen aufbauen, für Freundschaft, für Frieden. Und viele von ihnen wurden einfach nur im besten Fall sehr schnell ermordet und im schlimmsten Fall vorher noch misshandelt, vergewaltigt und dann ermordet, wenn nicht auch entführt. Nach wie vor 134 Menschen, die sich im Gazastreifen befinden, entführt von den Terroristen, von palästinensischen Terroristen, und wir warten jeden Tag auf gute Neuigkeiten. Gestern hatte ich auch ein Gespräch mit einem Freund, den ich schon seit vielen Jahren kenne, der mir gestern erzählt hat, dass er ein fleißiger Zuhörer meines Podcastes ist, und mitten im Gespräch hat er dann halt die folgende Bemerkung gesagt: Naja, Arie, ich höre dir gerne zu, mir ist klar, dass du sehr einseitig bist, aber es ist trotzdem interessant. So. Das fand ich ein wenig irritierend, weil, und das will ich jetzt hier in dieser Folge ganz kurz besprechen, ich versuche, soweit ich kann, aufs Leid aller Menschen hier hinzuweisen. Sowohl natürlich auf das Leid der Israelis, als auch auf das Leid von Menschen im Gazastreifen, die eventuell das alles nicht wollten und nach wie vor nicht wollen. Davon auszugehen, dass jede Frau, jeder Mann, jeder Alte und jedes Kind den Terror der Hamas komplett unterstützt, Ich gehe davon nicht aus. Ich gehe davon aus, dass sehr viele dort natürlich in diesen Hamas-Kreisen unterwegs sind und islamischer Dschihad-Kreisen. Das heißt, entweder Mitglieder der Terrororganisation sind oder für sie arbeiten oder familiär mit ihnen verwandt sind. Dennoch weiß ich, dass es dort auch Menschen gibt, davon gehe ich einfach mal aus, die das alles nicht wollen. Und deshalb tut es mir natürlich auch für diese Menschen weh, die seit knapp sechs Monaten kein normales Leben führen können, dort in Ängsten leben. Sie wissen nicht, wann der nächste Angriff sowohl der Israelis als auch von wo aus die Terroristen eventuell das Feuer eröffnen werden, von wo aus Raketen abgeschossen werden. Das kann auch in ihrem näheren Umfeld jederzeit passieren und dann die Reaktion Israels eventuell sie in Gefahr bringen könnte. Fehlgezündete palästinensische Raketen, die auch davon Hunderte, wenn nicht Tausende mittlerweile, die auch im Gazastreifen eingekracht sind und natürlich auch Menschenleben gefordert haben. All das ist natürlich ein absoluter Albtraum für die Menschen dort. Und deshalb versuche ich auch darauf hinzuweisen. Ich versuche differenziert zu erklären, soweit ich natürlich kann. Aber ich will niemanden hier etwas vormachen, euch allen, die mir hier zuhört, immerhin. Knapp 32.000, die mir hier zuhören, aus Deutschland, Schweiz, Österreich, auch Israel, teilweise sogar aus Washington und Bolivien. Ich bin stabil hinter der Flagge Israels. Also nicht 99%, sondern 100%. Und ich bin zu 100% der Meinung, dass wir die Pflicht und das Recht haben, nach wie vor in diesem Einsatz uns zu wehren, sei es gegen Terroristen im Gazastreifen, gegen Terroristen im Libanon, gegen Terroristen in Syrien, gegen Terroristen im Jemen, gegen Terroristen im Irak und natürlich gegen den Hauptterroristen, dem Mullah-Regime im Iran. Und ich bin zu 100% der Meinung, dass wir alles nach wie vor tun sollten, um die 134 Menschen, die am 7. Oktober entführt wurden und wer weiß, was ihnen im Gazastreifen angetan wird, dass wir alles daran setzen, sie zu befreien. Doch es wird uns nicht einfach gemacht. Mittlerweile nach knapp 6 Monaten Krieg passieren natürlich auch Fehler. Fehler, jede Armee auf der Welt macht natürlich auch Fehler. Krieg ist unschön, Krieg ist problematisch. Wir wollten keinen Krieg. Und natürlich im Eifer des Gefechts, im Nebel, in der Nacht gibt es Situationen. Eine dieser Situationen natürlich in den letzten Tagen weltweit besprochen ist natürlich der Tod von 7 Mitarbeitern von WCK, vom World Central Kitchen, die sich eingesetzt haben für humanitäre Hilfe, die freiwillig dort im Gazastreifen Menschen versorgt haben. Und nicht nur im Gazastreifen, auch in Israel im Anschluss an das Massaker des 7. Oktober und überall auf der Welt, wo man helfen kann, sind diese Menschen unterwegs. Und wir haben überhaupt kein Problem mit diesen Menschen und mit dieser Organisation. Im Gegenteil. Es ist erwünscht, dass derartige Organisationen helfen, weil sie wirklich nicht politisch irgendwie das eine oder andere vorhaben oder aushacken, sondern wirklich da sind, um zu helfen. Und dieser tödliche Zwischenfall, wo Israel einen Fehler begangen hat und eine falsche Identifizierung hatte, hat leider 7 Mitgliedern, Mitarbeitern von WCK das Leben gekostet. Israel hat sich dafür entschuldigt. Natürlich geht uns diese Situation auch nah, doch was man jetzt im Anschluss daran feststellt im Internet und überhaupt auch auf der Welt ist, wie unfassbar sich Antisemiten daran abarbeiten. Ja? Während so viele von all denen, die laut aufschreien, kein Wort beziehungsweise alle 2-3 Wochen eventuell mal in einem Nebensatz erwähnen, dass 134 Geiseln im Gazastreifen von Terroristen festgehalten werden. Wenn überhaupt, in der Regel gehen sie darauf gar nicht ein, sondern es handelt sich bei ihnen, dreht sich alles nur um die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen, also nur palästinensisches Leid, jüdisches Leid, israelisches Leid und auch das Leid der Geiseln spielt kaum eine Rolle, wenn nicht gar keine Rolle. Und das ist richtig übel, wie man jetzt auch seit 3 Tagen feststellen kann, wie dieses Thema, diese 7 getöteten, aus Versehen getöteten Menschen im Endeffekt für all diese Menschen ein Sprungbrett sind, um ihrem Hass auf diese Weise freien Lauf lassen zu können, Ceasefire Now wieder zu grölen ohne auch nur ein Wort zu den Geiseln zu sagen. Also all diese Menschen haben überhaupt kein Problem damit, dass diese Geiseln einfach dort bleiben, wo sie jetzt sind, dass sie dort täglich vergewaltigt, misshandelt werden, wer weiß, was ihnen dort angetan wird. Und überhaupt stört es sie anscheinend, wenn wir darüber reden. Weil ihnen geht es ausschließlich um die Palästinenser, darum, dass Israel die Kampfhandlungen einstellt und im Endeffekt mit dieser Einstellung der Kampfhandlungen auch die Hamas überleben wird und wir dann im Endeffekt in 2, 3, 5 Jahren eventuell wieder in einer ähnlichen Situation landen werden, die eventuell von diesen Menschen, wer weiß, sogar erwünscht ist. Und das Problem ist, dass so viele von diesen Menschen natürlich, die jetzt diesen World Central Kitchen Vorfall als Sprungbrett benutzen, die dann alle paar Wochen hier und da mal sagen, ich habe auch jüdische Freunde oder auch mal irgendwie einen halben Satz zu den Geiseln bringen, das natürlich, um das so als Alibi vorzuführen. Das erinnert mich sehr oft auch an bestimmte Medien, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, wo man in der Regel, wenn man sie genau beobachtet, von 10 Artikeln zum Thema Israel und Gaza 9 Artikel hat, die absolut in der Regel Täter-Opfer-Umkehr betreiben, wo Israel als Aggressor, als Schuldiger, als derjenige geschildert wird, der einen Vernichtungsfeldzug führt. Und ein Artikel von 10, der ist dann, sage ich jetzt mal, positiv in Sachen Israel, wo aus der israelischen Perspektive etwas geschildert wird, wo eventuell ein Familienmitglied von einer Geisel zu Wort kommt. Und somit dann auch die Süddeutsche Zeitung immer sagen kann, nein, wir sind keine Antisemiten, wir haben kein Problem mit Israel, wir sind komplett neutral. Und wer etwas anderes behauptet, dem schicken sie dann diesen einen Artikel, der dann im Durchschnitt einmal in 4 Wochen kommt, damit man dann auch so eine Art Alibi-Artikel immer vorführen kann. Mit Blick nach Gaza nach wie vor natürlich weiterhin im Einsatz dort und zwar insbesondere im Al-Amal-Bezirk in Khan Yunis, auch in Abbasin al-Jadida im zentralen Gazastreifen, wo wir Kämpfe vornehmen, nach wie vor in den letzten Tagen und Wochen. Schiefer Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, von dort haben wir uns zurückgezogen, die Operation dort ist beendet. Ich habe schon die Zahlen von Terroristen genannt. Ich nenne es jetzt noch einmal. Eliminiert haben wir 200. 500 Hamas und islamische Dschihad-Terroristen haben wir festgenommen und weitere ca. 500 Terrorverdächtige auch festgenommen, wo wir im Laufe der Verhöre jetzt feststellen müssen, was ihr Aufgabenbereich war und ist. Und mittlerweile ist halt klar, dass die Hamas und der islamische Dschihad ihre Hauptoperation, und das haben wir natürlich immer wieder laut gesagt und niemand wollte uns glauben, inklusive auch Christian Sievers vom ZDF, der mich in einem Interview vor 3, 4 Monaten mehr oder weniger ausgelacht hat, weil ich ihm angeblich keine Beweise liefern konnte, dass das Schiefer Krankenhaus eine Zentrale der Hamas ist. Und mittlerweile hoffe ich, dass er die Informationen bekommt. Lieber Christian Sievers, vielleicht hörst du mir auch zu und beobachtest die Situation jetzt und bekommst auch die ganzen Informationen, wie zum Beispiel die Informationen, die wir veröffentlicht haben im Anschluss an das Verhör von Ashraf Ibrahim Samur, dem stellvertretenden Befehlshaber der Informationsabteilung im Hamas-Militärgeheimdienst. Ja, auch Terrororganisationen haben Einheiten, verschiedenste Einheiten, auch eine Art Militärgeheimdienstabteilung. Und dieser Mann, Samur, war der stellvertretende Befehlshaber, den wir im Schiefer Krankenhaus erwischt haben, festgenommen haben und jetzt im Verhör von ihm, unter anderem von ihm und anderen gehört haben, dass das Schiefer Krankenhaus von mehreren Einheiten des Geheimdienstes sowie des Emergency Committees, als auch des Hamas-Innenministeriums und allgemein der Regierung der Hamas. Sie stellen ja auch die Regierung im Gazastreifen. Also es ist nicht nur eine Terrororganisation, sondern sie regieren den Gazastreifen seit 17 Jahren. All diese Organisationen, Institutionen, Komitees und Dienste haben im Schiefer Krankenhaus ihre Zentrale gehabt. Und nicht umsonst sind Hunderte von ihnen entweder eliminiert oder von uns festgenommen worden. Und das sollte in allen Militärübungsstellen und Kursen überall in der Welt, im Endeffekt, wo es dann darum geht, asymmetrischen Kampf, asymmetrischen Krieg Soldaten beizubringen, sollte dieses Beispiel des Schiefer Krankenhauses ganz, ganz vorne mit erwähnt werden. Wenn wir kurz einen Zoom-out machen, ganz kurz aus dem Gazastreifen rausgehen, um dann aber wieder zurückzukommen gleich, eine wichtige Sache, die ich kurz melden muss: Das iranische Mullah-Regime droht Israel seit mehreren Tagen öffentlich, dass sie Rache wollen für einen Zwischenfall in Damaskus, von dem ich ja auch berichtet habe, für den Israel keine Verantwortung übernommen hat. Und zwar wurden mehrere hochrangige Generäle und andere Ränge Terroristen vom Mullah-Regime, von den Revolutionsgarden und den Quds-Brigaden des iranischen Mullah-Regimes in Damaskus gezielt eliminiert. Unter ihnen ein hochrangiger Quds-Force-General, der Zahedi hieß, der nicht mehr auf dieser Welt ist, der in eine andere Welt geschickt wurde. Das iranische Mullah-Regime diesen Anlass natürlich jetzt nimmt, um Israel öffentlich zu warnen, dass sie Revanche wollen, dass sie Rache wollen dafür. Und das nimmt Israel sehr ernst, weil dieses Mullah-Regime natürlich jederzeit sowohl sein arabisches Kanonenpulver um Israel herum zu allen möglichen weiteren Eskalationen anstiften kann, eventuell aber auch etwas selbst in die Wege leiten kann, und zwar nicht nur im Nahen Osten, sondern überall auf der Welt. Israel hat alle Botschaften Israels auf der Welt, knapp 100 Botschaften und auch andere Institutionen in Alarmbereitschaft versetzt, und Kampfsoldaten und Kampfsoldatinnen der IDF, die jetzt gerade im Dienst sind, bekommen dieses Wochenende keinen Ausgang, weil auch der Revolutionstag ansteht, wo dann eventuell, und der steht morgen an, Freitag, wo dann eventuell etwas passieren könnte. Da müssen wir natürlich darauf vorbereitet sein und dann hoffentlich es vereiteln. Und wenn nicht vereitelt, was ich nicht hoffe natürlich, dass man dann eine adäquate Reaktion darauf natürlich haben wird. Zurück nochmal in den Gazastreifen, fand gestern eine Lagebesprechung dort in Khan Yunis statt. Diese Stadt ist natürlich von uns umkämpft. Seit Monaten schon rede ich darüber, dass Khan Yunis eine Art Terrorhochburg der Hamas ist. Mohammed Def und auch Yihya Sinwar kommen aus dieser Stadt und befinden sich eventuell noch unter dieser Stadt. Und der Generalstabschef Herzi Halevi hatte dort gestern in Khan Yunis gemeinsam mit dem General, dem Verantwortlichen des Südkommands, also des Southern Command, Yaron Finkelmann, auch dem Brigadiergeneral Dan Goldfuß, der zuständig für die im Khan Yunis kämpfende Division 98, und auch Oberst Omer Cohen, dem Befehlshaber der Kommandobrigade, all diese Generäle haben gestern ein Gespräch gehabt, eine Art Lagebesprechung in Khan Yunis, um dort natürlich zu gucken, wie es weitergeht. Die Message, die aus diesem Gespräch ganz klar vermittelt wurde, war, dass nur durch erhöhten Druck wir die Geiseln befreien können. Und dieser erhöhte Druck heißt im Endeffekt noch ein Bataillon, das wir in die Knie zwingen werden und zerstören werden. Noch ein Terrorist, den wir eliminieren werden, noch eine Terrorinfrastruktur, die wir außer Gefecht setzen werden und zerstören werden und so weiter, solange es sein muss, bis man eventuell hoffentlich irgendwann einen normalen Deal auf die Beine stellen wird, in dem auf der einen Seite israelische Geiseln hoffentlich alle freigelassen werden und auf der anderen Seite wir palästinensische Terroristen und Gefangene freilassen werden plus Feuerpause. auf welche Zeit Feuerpause und überhaupt Rückzug aus dem Gazastreifen, das alles sind Dinge, die ich als Militärsprecher, das liegt nicht in meinen Händen, allgemein auch nicht in den Händen des Militärs, sondern das wird auf Staatsebene diskutiert und entschieden. Gestern gab es hier noch kurz zum Abschluss mehrere mörsergarnierten Angriffe aus dem Gazastreifen auf die umliegenden Gebiete um den Gazastreifen herum auf israelischer Seite, wo auch die israelische Luftwaffe die Ursprungsorte angegriffen hat. Auch wieder leider ein Zeichen, dass Terroristen im Gazastreifen nicht nur im Gazastreifen oberirdisch und unterirdisch operieren, nach wie vor versuchen, ihr Möglichstes zu machen, sondern nach wie vor auch Israel beschießen. Genauso wie der Libanon nach wie vor Israel beschießt. Und es gilt abzuwarten, was sich in den nächsten Tagen, in diesem kommenden Wochenende, das auch das Ende des Ramadan-Monats sein wird, was sich noch entwickeln wird. In jedem Fall müssen wir auf alles vorbereitet sein, weil Israel nach wie vor unter Beschuss steht, im Krieg sich befindet und uns derzeit leider, ich sag wirklich leider, keine andere Wahl bleibt, als uns nach wie vor zu verteidigen.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.